Das Wort, was wir heute mal hören wollen oder was uns auch ansprechen soll, das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 26, und zwar die Verse 36 bis 46. Ich lese sie nach dieser neuen Genfer Übertragung, Matthäus 26, 36 bis 46. Dort steht Folgendes: Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg, betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Herr Jesus, öffne uns dein Wort, sprich zu uns und segne uns. Amen. Ich habe diesen Text überschrieben: Jesu schlaflose Nacht. Schlaflose Nächte gibt es ja. Ich weiß nicht, es könnte sich hier jemand melden, der die nicht kennt. Dann wäre das Thema für ihn nicht. Aber ich denke mal, es kennt jeder: schlaflose Nächte. Mancher hat mehr davon und mancher hat weniger. Ursachen können zum Beispiel kleine Kinder sein, ne? Gottfried und Katharina, ihr kennt das ja. Oder wir waren gestern zu einem Konzert und das ging mir noch so hinterher durch und durch. Diese wunderschönen Lieder, die das Ehepaar präsentierte. Aber darüber bin ich dann doch noch eingeschlafen. Also ganz schlaflos war die Nacht nicht. Ja, aber meistens sind es ja andere Dinge, die einen Sorgen bereiten, wo man nicht weiter weiß, wo man sehr unsicher ist und den Ausgang überhaupt nicht kennt. Bei mir waren es mal zwei Fachprüfungen, muss ich euch sagen, die mit viel Geldeinsatz zu tun hatten. Also da hieß es, du musst das bestehen, sonst ist das Geld blowing in the wind. Und dann noch mein Werdegang dazu, der sich dann anders auswirkt. Oder vom Betrieb auch, war auch so bei der Prüfung. Naja, und so gibt es viele verschiedene Dinge, bis jetzt gerade diese schreckliche Sache in der Ukraine, dieser Krieg. Wie viele Menschen haben da schlaflose Nächte? Aber wir merken, das ist nicht aus der Welt. Jesus hatte sie auch. Ähnlich ging es ihm. Auch er konnte nicht schlafen. Da war der triumphale Einzug in Jerusalem, wo er noch so viel Jubel empfing, wo das noch so richtig groß gefeiert wurde. Dann ärgerte er sich über diesen Tempelmissbrauch. Da musste er erst mal Ordnung machen. Er ahnte den Verrat, der auf ihn zukommt. Er feiert das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, mit seinen engen Vertrauten und gibt ihnen dabei auch noch eine ganz andere Bedeutung mit auf den Weg. Es waren alles Stunden voller Emotionen, Nähe und Geborgenheit und Angst vor dem Kommenden. Ja, voller Unsicherheit. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern am Fuß des Ölbergs, so steht hier. Wo noch heute der Garten Gethsemane zu finden ist, ich kann ihn heute noch besichtigen. Es war Abend geworden. Ein Platz am Stadtrand mit viel Stille, was ja gar nicht so leicht ist bei einer Stadt. Aber hier war es gegeben. Jesus sucht die Stille, um zu beten. Er möchte nicht allein sein. Drei seiner Jünger nimmt er mit auf diesen Weg des Betens. Es ist und tut gut ein Gespräch, die Gemeinschaft mit anderen, die Zuwendung zu spüren, wenn ich in Not und Sorgen bin. Das stärkt und macht Mut. Wir haben es von Norbert gehört, vorhin mal von Benedikta. Es stärkt und macht Mut, wenn ich weiß, Glaubensgeschwister denken auch daran, an diese Not, die ich jetzt habe, an diese Sorgen und kann das in Gottes Hände legen. Haben wir alle solche Menschen, mit denen wir über alles reden können? Das ist ein großes Geschenk und auch zu Dank verpflichtet gegenüber Gott. Jesus hat einen schweren Weg vor sich, das weiß er. Und möchte deshalb in der Gemeinschaft sein und doch ein Stück weit allein. Bleibt hier, ich gehe noch ein Stückchen weiter. Er ist praktisch nicht der einsame Held, der unbeirrt seinen Weg geht, ohne Angst und Furcht. Er ist nicht der Superman, an dem alles Harte abprallt, wie es manchmal so bei uns vorgegaukelt wird in manchen Filmen, ne? In seinem Zagen und seiner Betrübnis ist er einer wie wir. Deshalb diese Aufforderung, wachet und betet. Was heißt überhaupt beten? Beten heißt, mit Gott ins Gespräch kommen. Das haben wir ja jetzt schon hier im Gottesdienst gemacht und machen das ja auch noch. Mit Gott ins Gespräch kommen, in Kontakt sein. Bewusst in dieser Gegenwart, in diese Gegenwart Gottes treten, dem nichts zu schwer ist dem nichts zu viel ist und auch nichts zu groß. Der immer für mich da ist, immer Zeit für mich hat, keine Sprechstunden hat und mir hilft. Natürlich geht es nicht nach meinen Wünschen. Das ist auch bei dieser Begebenheit hier ganz deutlich sichtbar. Jesus kennt den Willen seines Vaters. Das, was uns von Gott trennt, die Schuld, die Sündenlast, die uns das Todesurteil Gottes eingebracht hat, soll Jesus für uns ans Kreuz tragen. Seit dem Sündenfall bei Adam und Eva schieben wir ja diese Schuld und Verantwortung immer wieder dafür ab. Und das passiert bis heute. Die anderen sind an unseren Problemen schuld. Und dann auch die Eltern, die Großeltern, die Erzieher, ja, die Lehrer, die Schule, die Kirchen, die Politiker, die Umstände, die Strukturen, die Lebensbedingungen, die Lebensverhältnisse und selbst Gott ist dran schuld. Wann lernen wir endlich mal, den Kopf dafür hinzuhalten und kommen zu unserem Heiland damit? Auch Jesus könnte sagen, was geht mich das an? Diese Möglichkeit hat er. Jesus kennt den Willen seines Vaters und will auch nichts anderes tun, denn nur das ist richtig. Das weiß er. Für uns ist das die größte Liebestat der Geschichte in der Menschheit. Für Jesus war es der härteste Kampf seines Lebens. Deshalb auch diese Todesangst. Guckt euch Vers 37, 38 an, wie das da ausgedrückt wird. Auch wir fragen uns, darf ich über mein Leben nicht selbst bestimmen oder hat der Vater im Himmel nicht nur ein Mitspracherecht, sondern das letzte Wort? Das Recht auf Selbstbestimmung habe ich. Das haben wir alle. Wenn es aber um das Leben geht, was vor Gott Bestand hat, das Leben, dann ist der Wille Gottes der Maßstab und nichts anderes. Die Jünger haben Jesus als Wundertäter, Tröster, Sieger über Dämonen, als den Sohn Gottes, ja selbst als Herrn, haben sie ihn erlebt. Und jetzt sehen sie, wie er ringt und dabei gehorsam auch ein Stück lernen muss. Er fragt Gott, seinem Vater, nach einer Alternative, nach einem Ausweg. Und möchte aber dabei nicht den Willen des, oder möchte dabei, dass er den Willen des Vaters tut. Er möchte dabei bleiben. Wir sehen, das geht öfters. Dreimal bittet er Gott darum. Bei dem zweiten betenden Anlauf bittet er nicht mehr Gott um eine andere Lösung, sondern um seinen Beistand. Wir sehen das. Da bittet er, Herr, wenn es so sein muss, dann steh mir bei, hilf mir. Auffallend ist, dass in keinem Geschehen in der Bibel dasteht, bei diesem Geschehen, dass da eine Antwort gegeben wird, so eine himmlische Stimme oder sowas. Der Himmel schweigt. An keiner Stelle sehen wir das. Und die Reaktion der Jünger? Ja, sie sind eingeschlafen. Obwohl eigentlich Jesus Trost um Beistand brauchte. Ja, die letzten Tage, die sind ja vollgepackt gewesen und anstrengend für sie. Doch haben sie wirklich diesen Ernst der Lage erkannt? Haben sie das begriffen, was Jesu Weg jetzt ist? Dass Jesus hier wirklich Angst um sein Leben hat? Wie ist das bei uns mit dem Beten? Es geht leicht, wenn Wünsche Schlange stehen. Da geht es sehr leicht. Da kann man viel Gott bitten. Und wir zählen das auch Gott auf, was wir von Gott hoffen und vielleicht sogar erwarten. Erheblich schwieriger wird es, wenn unsere Wege nicht seine Wege sind und wenn unsere Wünsche von Gott in Frage gestellt werden. Es ist nicht einfach zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann auch noch kommt dazu, dass Gott zu unserem Schweigen, zu unserem Beten schweigt. Ja, Herr, hilf mir, das anzunehmen, was kommt. Wie es Jesus im Vater unser seinen Jüngern und uns gelehrt hat, dein Wille geschehe. Ich will den schweren Weg nach deinem Willen gehen, aber nicht allein, sondern mit dir. So war es bei Jesus und soll es bei uns auch sein. Manchmal dauert es ziemlich lange, bis die richtigen Einschätzungen und Wahrnehmungen der Dinge da sind. Das sieht man bei den Jüngern auch. Jesus kämpft mit Gott um Leben und Tod und die Jünger mit dem Schlaf. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung, in Anfechtung fällt. So steht hier in der Schrift. Versuchung, das ist ein geistlicher Vorgang, bei dem mein Glaube geprüft wird, auf den Prüfstand gestellt wird. Versuchungen irritieren und verunsichern unseren Glauben. Bei großen und kleinen Schicksalsschlägen kommt die Frage, Gott, was soll denn das? Dann kann auch mein Glaube bröckeln. Anfechtung und Glaubenskrisen gab es zu jeder Zeit. Dahinter stehen oft falsche Erwartungen an Gott. Es tut gut zu wissen, dass auch meine Glaubensgeschwister meine eigene Not vor Gott mitbringen. Das ist Gottes Wille, dass betende Herzen zu den Himmel stürmen. Jesus macht seine schlafenden Jünger auch beim zweiten Mal keinen Vorwurf. Das hätten wir garantiert gemacht. Aber er macht es nicht. Konntet ihr nicht? Oder das ist doch nicht zu viel verlangt? Oder was da so alles gesagt wird. Für die Jünger war es zu viel. Es gibt Situationen, in denen man absolut einsam ist. Zumindestens in der Stunde des Todes. Mir fällt gerade ein, am 1.2. verstarb mein Nachbar und unsere Nachbarin, die hatte uns gebeten, dabei zu sein. Die Stunde des Todes, die ist allein. Und die Stunde der Umkehr zu Gott, die muss ich auch allein machen. Die Stunde des Lebens. Der letzte Schritt in den Tod und der erste Schritt ins Leben mit Gott, das muss ich immer alleine machen. Beides, das Sterben und das Leben, geht nur, wenn wir sagen können, Vater, dein Wille geschehe. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du im Willen des Vaters geblieben bist, bist seinen Weg gegangen mit allen Ängsten und Schmerzen in das Dunkel dieser Welt. Danke, dass du dich zu diesem Weg für uns durchgerungen hast und das Vertrauen zu deinem Vater bewahrt hast. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Hoffnung auf deine Hilfe. Führe, leite und segne uns, jeden Einzelnen von uns. In der kommenden Woche sei mir du Schutz und Sicherheit. Auch mitten in den vielleicht schlaflosen Nächten. Nimm alle Sorgen und Nöte, wir befehlen sie dir an. Du, Herr, gibst neue Perspektiven. Du weist Wege für uns. Und darum bitten wir dich gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.